Wunderschönen guten Morgen. Diese Woche, ich weiß nicht, wie es euch geht, diese Woche hatte ich so zwei aufwühlende Ereignisse. Am 1.11., da las ich in der Zeitung folgenden Titel, Entschuldigung, die Bundesregierung will Bibeltext verhüllen. Um was geht es? Das Berliner Stadtschloss, deine Inschrift oben bei der Koppel. Bibeltext, der angebracht ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts, 2020 sogar rekonstruiert wurde und zwei Jahre später möchte man den eben verhüllen. In dem Artikel fand ich spannend, wie es hieß, sie haben sich dann mit dem Bibeltext auseinandergesetzt und auch einen Pastor gefragt, was das bedeutet. Und dann hieß es am Schluss des Artikels, es ist schon merkwürdig, wie die Bundesregierung unter der Führung von Claudia Roth gegen Worte zu Felde zieht, die sie offenbar selbst nicht versteht. Am 4.11. folgender Titel, Auswärtiges Amt lässt Kreuz entfernen. Beim G7-Treffen in Münster wurde aus protokollarischen Gründen ein Kreuz entfernt. Zwei Nachrichten, die mich persönlich ein bisschen aufgewühlt haben. Zwei Nachrichten im Land des großen Reformators Martin Luther. Zwei Nachrichten in der Woche, wo wir Reformation feiern. Heute, wie angekündigt, geht es um eine reformatorische Lehre. Und zwar bin ich auf diese Lehre gekommen, weil wir haben ja da draußen den Kasten stehen, wo man sich Themen wünschen kann für Predigten. Und da lag schon lange ein Zettel drin. Und ich dachte, dieses Thema bespreche ich dann am Reformationstag. Die Frage war, wie weiß ich, also ich weiß, wie ich mein Leben leben sollte, wie es Gott will, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Was dann? Dahinter steht ja die Frage, wie stehen Gnade und meine Werke zueinander. Wie genau werde ich errettet? Und genau darum geht es heute Morgen. Sola gratia. Erinnern wir uns nochmals kurz an die wichtigen Solis der Reformation. Errettet aus Gnade, durch Glaube, allein in Jesus Christus. Und letztes Jahr haben wir das Thema angeschaut, Sola Scriptura. Die Lehre muss aus der Schrift kommen. Wir glauben das nicht, weil es der Reformator Martin Luther gesagt hat. Ihr glaubt das hoffentlich nicht, weil das euer Pastor sagt, sondern weil es die Bibel lehrt. Jede Lehre, die wir haben, muss auf der Schrift gegründet sein. Bei Irrlehre und bei richtiger Lehre müssen wir uns stützen auf der Bibel, damit wir eben Irrlehre erkennen können. Und das fünfte Soli dann noch, allein Gott zur Ehre, wo alles hinführen soll, damit Gott die Ehre gegeben wird. Sola gratia, allein aus Gnade. Wir haben den Bibeltext gehört, den Predigtext gehört, aus Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich möchte heute Morgen diesen Text durchgehen anhand von drei Punkten, wovon wir gerettet sind, der Grund, warum wir gerettet sind und ein drittes, wozu wir gerettet sind. Erstens also, wovon wir gerettet sind. Und da finden wir eine Antwort in den Versen 1 bis 3. Die Verse 1 bis 3 beschreiben den Zustand der Menschen. aller Menschen, ausnahmslos. Und es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass dieser Text deutlich macht, wir Christen sind keine Ausnahme. Auch auf uns trifft dieser Text zu. Oder besser gesagt, auf uns hat dieser Text zugetroffen. Weil Paulus macht es schon deutlich, die ihr einst tot wart, also wir waren so, in denen ihr einst gelebt habt, also unsere Vergangenheit wird hier angesprochen, führten auch wir einst ein Leben. Also auch wir waren so ausnahmslos. Jeder von uns war so. In dem Text heißt es, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Wir alle waren geistlich tot. Die Menschen sind geistlich tot. Was ist der Grund? Die Vergehungen und Sünden. Die Vergehungen, vielleicht ein bisschen merkwürdiges Wort, was hier geschrieben steht. Vergehungen ist eigentlich gemeint eine einzelne Sünde, die wir getan haben. Und die Summe davon ist dann eben die Sünden. Also verschiedene Sünden, die wir einzeln getan haben und dann das Werk daraus, die Summe der Taten ist die Sünde. Eine schreibt hier Paulus zweimal dasselbe, einerseits die Vergehungen und einerseits die Sünden. Beides sagt dasselbe und das ist der Zustand der Menschheit. Die Bibel lehrt, aufgrund der Sünde sind wir geistlich tot. In 1. Mose lesen wir die Schöpfung, den Schöpfungsbericht dieser Welt. Wie der Mensch entstanden ist. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes, zu seiner Verherrlichung, mit dem Auftrag, die Erde, seine Gottesschöpfung zu bewahren. Und der Mensch hat sich entschieden, der Sünde zu gehorchen. Er hat sich nicht für Gott entschieden, sondern für die Sünde. Und da sind wir geistlich gestorben. Seit da sind wir eigentlich nicht mehr in der Lage, Gott die Ehre mit unserem Leben zu geben. Und seit da sind wir eigentlich auch nicht mehr in der Lage, über diese Welt zu bewahren. Wir herrschen vielleicht noch über sie, über gewisse Aspekte, aber wir sehen in der Natur, wie mehr und mehr eben der Mensch die Natur mehr und mehr zerstört und nicht bewahrt. Auch wenn wir als Menschen immer noch Gottes Ebenbild sind und den Auftrag haben zu herrschen, können wir diesem Auftrag nicht mehr nachkommen. Und es ist hier wichtig, der Mensch bleibt Ebenbild Gottes. Aber er ist eben sündig geworden. Das heißt, der Mensch kann keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Weiter heißt es, nach der Art dieser Welt, nach dem Zeitlauf dieser Welt, wie die Elberfelder überschreibt. Der Zustand der Welt ist klar. Eigentlich muss man nicht erschüttert sein von den Zeitungsberichten, die man diese Woche gelesen hat. Das ist eine logische Folgerung. Wir leben in einer Welt, die eben gottlos ist. Ja, wir stehen in einer Welt hier in Deutschland, im Erbe der Reformation, im Erbe der reformatorischen Lehre, im Erbe der biblischen Lehre, was eben Mensch ist. Ja, dass Nächstenliebe regieren sollte. Und wir sehen, wie eben die Welt wandelt und eben Gottloses größer wird. Und im Text wird es deutlich, wer dahinter steht. Gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Jesus Christus nennt den Satan den Fürsten dieser Welt. Und auch hier wieder bezieht sich Paulus auf diesen Fürsten dieser Welt. Der Satan ist nicht nur einfach irgendeine Marionette, nicht nur irgendwas, wo man sich erzählt, sondern die Bibel lehrt uns, der Satan existiert und er ist der Fürst dieser Welt. Und er hat Macht. Das zeigt dieser Vers. Die Welt hat ihren Lauf nach seinem Fürsten. Die Welt ist gottlos. Wir sind geistlich tot, der Mensch ist geistlich tot aufgrund seiner Übertretungen, aufgrund seiner Verfehlungen, aufgrund seiner Sünde. Und das ist der Lauf der Zeit seit dem Sündenfall. Das ist der Zustand aller Menschen. Und das ist entsprechend dem Zustand des Fürsten dieser Welt, des gefallenen Fürstes, der sich gegen Gott gestellt hat. Und er stellt sich immer noch weiter gegen ihn. Die Übertretungen der Sünden entspricht unserem Lebenswandel in Begierden des Fleisches. Es ist der Wille unseres Körpers, unseres Seins, Sünde zu tun. Der Gedanke im Text ist, im Text heißt es weiter, Begierde des Fleisches und der Gedanken. Gedanken meint hier eben, das ist der Ort, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Unser Sinnen und Trachten, selbst da sind wir verdorben. Der Mensch handelt, der Mensch sinnt, er trachtet, sein Denken ist, was sich in der Sünde, in den Übertretungen zeigt. Und das sehen wir schon bei den Kindern. Wir müssen bei den Kindern nicht ihnen beibringen, wie man streitet, wie man Böses tut, wie man Böses mit Bösem vergilt. Wir sehen dieses Handeln schon von klein auf im Menschen, vielleicht auch einige Dinge, Überlebensinstinkte, dass eben ein Säugling nicht Rücksicht auf die Mutter nimmt, wenn sie schlafen nimmt, braucht, nein, ich habe jetzt Durst und dann schreie ich. Wir müssen den Kindern beibringen, wie wir in Nächstenliebe miteinander umgehen, nicht wie man Böses mit Bösem vergilt. Das ist im Menschen drin. Und eigentlich lernen wir daraus, was auch der heutige Bibeltext zeigt, ja, wir können es den Kindern vielleicht beibringen, aber der Heilige Geist muss wirken. Nur durch den Geist Gottes können wir überhaupt in Liebe auf Böses reagieren. Was ist das Ergebnis? Alle Menschen sind Kinder des Zorns. Das ist die natürliche, das ist die logische Folge aus dem Zustand, wie der Mensch ist. Nun, was bedeutet dieses Kinder des Zorns zu sein? Epheser lesen wir weiter dann im Kapitel 5, dass eben der Zorn Gottes über das Gottlose kommt. Es ist eine andere Bezeichnung für das Gericht Gottes. Wovon ist der Mensch schlussendlich gerettet? Von Gott selbst. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein allmächtiger Gott. Und aufgrund seiner Heiligkeit können wir vor ihm nicht bestehen, sondern sein heiliger Zorn trifft den sündigen Menschen. Und das ist das große Wunder, was wir Weihnachten feiern. Gott wird Mensch, Gott wird Knecht. Gott kommt auf die Welt, stirbt am Kreuz zur Vergebung unserer Sünde, damit wir Versöhnung mit Gott haben. Gott versöhnt uns mit sich selbst. Wenn es vielleicht das für dich rätselhaft ist oder vielleicht das für dich doof anhört, eigentlich ist es nur logisch, wenn Gott Gott ist und wir sündig sind, können wir ihm nichts bringen, was ihn uns gnädig stimmen würde. Sondern es ist ein Schritt aus seiner Richtung notwendig. Gott versöhnt sich, versöhnt uns mit sich selbst. Das ist, wovor wir gerettet sind. Der Grund, der zweite Punkt, der Grund, warum wir gerettet werden. Verse 4 und 5, ich möchte nochmals lesen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Um wessen Willen sind wir errettet? Weil er groß am Erbarmen ist oder Barmherzigkeit ist. Er ist voll Barmherzigkeit. Ich habe ein Bild mitgebracht. Wir sehen hier ein hungerndes Kind. Welche Reaktion haben wir? Zumindest nehme ich an, die meisten Frauen unter uns. Mitleid. Erbarmen. Man möchte diesem Kind helfen. Und so ähnlich ist es, wenn Gott dich betrachtet. Wenn Gott mich betrachtet. Wenn er uns betrachtet. Er betrachtet uns voll Barmherzigkeit. Er betrachtet dich, er betrachtet mich in unserer Sünde und seine Reaktion ist voll Erbarmen. Weiter heißt es, es ist ein Gott der Liebe um seiner vielen Liebe willen. Gott ist Liebe. Wieso sind wir errettet? Was ist der Grund? Wegen seiner selbst. Wegen Gott, und es schließt uns vollkommen aus. Durch Gnade seid ihr errettet. Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet. Sola gratia, allein aus Gnade sind wir errettet, weil Gott voll Barmherzigkeit ist, weil Gott voll Liebe ist. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist nichts von uns gekommen, wir haben nichts dazu beigetragen, es ist eine Gabe Gottes. Und Vers 9 heißt es weiter, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Sola gratia. Luther hat sich damals gegen die katholische Kirche gestellt, eine katholische Lehre gestellt und einfach gesagt, hat man damals gelehrt, Gott ist gnädig, aber du musst dir deine Gnade verdienen. Es ist ein Zusammenspiel notwendig zwischen der Gnade Gottes und deiner Werke. Und ich hoffe, euch verdeutlicht zu haben, dass die ersten drei Verse uns zeigen, wir können nichts dazu beitragen. Wir sind geistlich tot. Wir stecken in unserer Sünde fest. Wir sind gleich dieser Welt, die regiert wird von Satan. Wenn wir nochmals dieses Bild sehen, das Bild eines hungrigen Kindes, wenn dieses Kind vor dir steht und du könntest helfen, ich glaube, wir alle würden helfen. Wenn auf der anderen Seite ein Krimineller steht, ein Vergewaltiger, ein Mörder, würdest du dem auch helfen? Wir sind wie dieser Vergewaltiger. Wir sind wie dieser Mörder in Gottes Augen. Aber er betrachtet uns wie dieses Kind. Und sein Herz bewegt sich und er kommt voll Gnade auf dich zu. Der Text macht klar, vor Gott sind wir alle gleich. Wir haben nichts, was wir Gott entgegenbringen können. Wieso ist er uns gnädig? Weil er Liebe ist. Wenn wir eines Tages im Himmel sitzen, wenn wir am Festmahl Gottes am Tisch sitzen, dann werden wir nicht in die Hölle schauen und sagen, die haben es verdient. Vielleicht werden wir das sagen, ja, aber wir werden es nicht von oben runter sagen. Wir werden nicht sagen, oh, die haben es verdient und ich habe es verdient, hier zu sein. Und wir werden vor Gott stehen und sagen, Herr, ich habe es nicht verdient, hier zu sein. Herr, wieso bist du mir, Sünder, gnädig? Herr, ich habe es verdient, weit weg von dir zu sein. Ich habe es verdient, in der Hölle zu landen. Aber du warst mir gnädig und darum werde ich in der Ewigkeit dich loben und preisen in alle Ewigkeit. Weil du mir gnädig bist, weil du voll Liebe bist. Aufgrund seiner Liebe sind wir gerettet. Nicht, weil wir liebenswert wären oder weil wir gut sind. Nicht aufgrund unserer Werke oder was auch immer. Sondern weil er liebt. Weil er gnädig ist. Aufgrund seiner selbst sind wir errettet. Martin Luther hat sich ja insofern vor allem gegen die guten Werke gestellt. Tanja Bittner, eine Theologin, die stellt sich heute die Frage, ja, inwieweit ist diese Frage überhaupt noch für uns relevant? Sie beobachtet die Gesellschaft und sagt, der heutige Mensch möchte eigentlich nicht mehr geliebt werden aufgrund seiner Werke, sondern der heutige Mensch will geliebt werden, weil er eben er ist. Wir wollen nicht mehr geachtet werden aufgrund unserer Taten, sondern weil wir wir sind. Und ich denke, sie hat zu einem gewissen Punkt recht. Einerseits sehen wir zwar diese Klimabewegung oder auch in Zeiten Corona, es gibt ein richtiges und falsches Handeln, das gezeigt wird in der Gesellschaft. Aber schlussendlich, glaube ich, die meisten wollen geliebt werden, weil sie sind, wer sie sind. Und diese Lehre wirkt sich auch in Gemeinden aus, in Gottesbeziehung aus. Schlussendlich könnte deine Schlussfolgerung so aussehen oder könnte unsere Schlussfolgerung so aussehen. Gott hat mich geschaffen, er hat etwas Gutes und Schönes in jeden von uns hineingelegt. Und dieses kleine Gute und der Gnade Gottes, dadurch lässt sich dieses Gute entfalten in unserem Leben. Das Problem dabei ist, schlussendlich wäre Gottes Liebe eine Reaktion auf etwas auf in dir selbst. Schlussendlich enden wir in der Lehre Gnade und etwas, weil du irgendwo ein bisschen liebenswert bist. Der Text in Epheser 2 zeigt uns, wir sind verdorben durch und durch. Da gibt es nichts, was liebenswert ist. Und die Tanja Bittner folgert dann, entgegen dem Anschein liegen Werksgerechtigkeit und Seinsgerechtigkeit nicht weit auseinander. Ob man den Grund für Gottes Gunst in unseren guten Werken oder in unserem So-Sein sucht, in beiden Fällen liegt der Grund in mir. Aus Gnade allein bist du gerettet. Aus Gnade allein sind wir, die wir hier sitzen, gerettet. Wir wissen, wir sind nicht anders als diejenigen, die in der Welt leben. Vielleicht hast du den Gedanken, wieder eine Predigt, die mich irgendwo runterzieht. Ich bin schlecht. Ich möchte dir zeigen, dass das Ziel dieser Predigt eben ist, dass du ermutigt wirst. Erstens, aus Gnade allein bist du errettet. Wenn du errettet wärst, weil du irgendwo gut bist, weil du irgendwo was Gutes in dir hast, Beispiel, du hast noch nie die Ehe gebrochen. Darum bist du liebenswert. Und darum stimmt Gott sich dir gegenüber barmherzig zu. Wenn das der Grund ist und du morgen rausgehst und du die Ehe brichst, dann hast du ein Problem. Weil dann bist du nicht mehr liebenswert. Oder weil du geliebt bist, weil du irgendwo einen guten Kern in dir hast, aber auf einmal merkst du, irgendwo, manchmal spielt sich dieser Kern eben nicht ganz so gut oder legt sich dieser gute Kern eben nicht ganz so gut dar. Schlussendlich hast du immer Angst, genügst du einem heiligen Gott oder nicht. Wir sind errettet aufgrund Gnade, wie Epheser es lehrt. Und das befreit dich vor falschen Ängsten. Es befreit dich davor, eben von der Angst vor Gott nicht bestehen zu können, weil du die Gewissheit hast, du hast die Rettung allein in Christi Blut. Und das ist die biblische Lehre. Und der zweite Grund, wieso dich diese Predigt ermutigen soll, ist, wenn du auf jemanden anderen triffst oder jemand auf dich trifft. Wenn du auf jemanden zugehst und du hörst, dieser Mensch hat die Ehe gebrochen, dann bleiben wir bei der biblischen Lehre, das ist Sünde, das ist falsch, das möchte Gott nicht. Aber dein Blick ist nicht von oben runter, sondern dein Blick ist ebenerdig, weil du genau weißt, du bist nicht besser als er, du bist nicht besser als sie. Und das, wenn wir das ausleben in der Gemeinde, dann gehen wir in Liebe miteinander um, weil eben niemand von oben runter auf den Nächsten zugeht, sondern wir alle wissen, wir haben die Gnade Gottes notwendig. Sola gratia, allein aus Gnade, macht dich demütig in der Beziehung zu deinem Nächsten, wenn du deinen Nächsten in Sünde leben siehst. Nicht, dass wir die Sünde als keine Sünde darstellen würden, sondern es bleibt Sünde, aber mein Umgang mit dieser Person ändert sich. Wieso sind wir errettet? Aus Glaube allein. Durch Glauben allein, weil wir das Werk Jesu Christi annehmen. Durch Gnade allein, weil wir gesehen haben, Gott stimmt sich uns gnädig, seiner selbst willen. Jesus Christus allein sein Werk. Wir tragen nichts dazu bei, dass wir errettet werden. In dem Lied Who I Am von Carson Crowns heißt es, nicht wegen dem, was ich bin, es geht darum, ob ich geliebt bin oder nicht, nicht wegen dem, was ich bin, sondern wegen dem, was du getan hast. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was du bist. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung der ersten zwei Punkte. Kommen wir zum dritten Punkt, wozu wir gerettet werden. Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hier schließt sich der Kreis mit der Frage, mit der wir angefangen haben. Zusammenspiel, Werke und Gnade. Es ist immer noch meine Hoffnung, dass du gesehen hast, dass du errettet bist aus Gnade allein. Wir bringen nichts dazu bei. Aber hier steht das Ziel deiner Errettung. Was ist das Ziel, dass du errettet bist? Damit du in den Werken lebst, die Gott dir zuvor bereitet hat. Das Ziel deines Lebens ist, Gott zu ehren. Das Ziel deines Lebens ist, eben nicht mehr deinen Begierden zu folgen, sondern das zu tun, was Gott die Ehre gibt. Ich glaube, unser Problem häufig ist, dass wir das Ziel zum Weg machen. Der Weg ist die Gnade und das Ziel ist, Christus nachzufolgen. Gute Werke sind die Folge unserer Rettung und nicht der Weg unserer Rettung. Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Mensch geworden bist, ja Knechtsgestalt angenommen bist, dass du ins Kreuz gegangen bist zur Rettung. Aus Gnade allein sind wir errettet, Herr. Und wie oft streichen wir irgendwie diese Lehre durch, indem wir meinen, wir sind doch irgendwo gut, irgendwo vielleicht tief in unserem Herzen oder vielleicht irgendwo unser Handeln ist doch gar nicht so schlecht. Aber Herr, du hast gezeigt, dass wir durch und durch verdorben sind, dass es deine Gnade alleine ist, dass wir in Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Herr, und ich bitte dich, dass diese Lehre uns gnädig stimmt im Miteinander. Dass wir nicht mehr von oben herunter miteinander umgehen, sondern dass wir in Liebe miteinander umgehen. Dass wir einander so sehen, wie du uns gesehen hast. Voller Schuld, aber mit deinem gnädigen Auge. Und ich bitte dich, dass wir hinausgehen in die Welt und diese Hoffnung, die wir in dir haben, allein in dir, dass wir diese Hoffnung hinaustragen können, dass noch viele Menschen diese Hoffnung mit uns teilen können. Amen.